dass diese 216.000 Mark, kommt auch in der Vorlage zum Ausdruck, nicht reichen. Es werden also rund 60.000 Mark fehlen, die hier noch gar nirgendwo erscheinen. Das werden Rechnungen sein von Baubetrieben, die heute noch nicht gestellt sind, wo aber die Maßnahmen nach dem 30.06. bereits fortgeführt worden sind. Und mit diesen 216.000 Mark kann ich gerade das Nötigste finanzieren. Aber ich kann nicht jeden Baubetrieb, speziell zum Beispiel die Meliorationsgenossenschaft Weischlitz, befriedigen, wenn sie ihre vollen Rechnungen stellen würden. Da würden mir immerhin noch 60.000 Mark fehlen. Und ich weiß noch nicht, wo ich dieses Geld hernehmen soll, wenn eines Tages die Forderungen kommen werden. Bloß in diesem speziellen Fall. Danke.
Danke, Herr Ritter. Bitte.
Wilke, Ausschussvorsitzender Finanzen. Zur ersten Frage des Herrn Stumpf, Diäten und sachliche Ausgaben für Abgeordnete. Diese Frage kann in der ersten Lesung der Hauptsatzung heute beantwortet werden. Ganz klar.
Herr Millenar Wilke, gibt es weitere Anfragen? Ich stelle fest, keine. Herr Bauer?
Es tut mir ja leid, dass ich schon wieder anfangen muss. Fangen wir nochmal bei der Gebäudewirtschaft an. Mir ist klar, dass die Häuser runtergekommen sind, dass da dringend baulich was gemacht werden soll. Aber ich bitte Sie, Herr Teubert, was wird, in welcher Art und Weise laufen die Anträge? Wird da ein Antrag gestellt, dass die Mieten gestützt werden? Oder wird eine Rechnung aufgestellt, dass wir uns mit einem gewissen Prozentsatz an der Rechnung beteiligen? Eine Dachdeckung von 5.000 Mark, dass wir uns da als Landratsamt mit 20% dran beteiligt? Oder wie sieht das aus? Herr Ritter hat von den Vorflutern gesprochen, er hat aber nicht gesprochen, was da damit gemacht wird. Hier steht nur drin, dass der Bach in Größtau draußen nicht weitergebaut wird. Ganz wichtig würde ich sagen, ich weiß es, wird an der Trödaer Talsperre eine Vorsperre gebaut, ein Staubecken, eine Sperrdeich, der, wenn von der Autobahn, wenn da ein Tanklastzug umkippen würde und da würde Öl oder Benzin ausfließen, damit der dieses Becken, diesen Ausfluss auffängt und nicht die Talsperre Trödau verseucht, sonst hat die ganze Stadt Plauen kein Wasser. Das kann man doch mal sagen, sowas. Das kann man doch mal die Abgeordneten informieren, dann kann man sagen, dazu brauchen wir die 216.000 Mark. Das ist eine ganz wichtige Sache. Vielleicht müssen wir sogar vom Umweltschutz noch was drauflegen. Das muss man doch mal sagen. Und noch was in der Landwirtschaft. Habe ich auch gesehen, da sind Gäste da. Und zwar zu der Berufsausbildung, wie Sie hier sehen. Zahlung erfolgt erst nach Bestätigung durch das Dezernatsbildung. Jetzt frage ich die Abgeordneten, kann sich da einer was drunter vorstellen? Da will ich Sie aufklären, das sind Zahlungen, das betrifft die Landwirtschaft. Und zwar die praktische Berufsausbildung der Lehrlinge in der Landwirtschaft. Die Genossenschaften haben da eine Rechnung aufgemacht. Was der Lehrling produktiv in der praktischen Arbeit erarbeitet hat und im Gegensatz dazu, was für Kosten für die LBG entstanden sind. In den Kosten sind enthalten die Lehrlingslöhne oder Renten, wie man sie bezeichnen will, die Zahlung, die Gehälter für die Lehrausbilder und sämtliche technischen und so weiter Kosten, Benzin und was da damit entsteht und Lehrlingswohnheime und so weiter. Und da ist eine Differenz, hat man die zwei Zahlen ins Verhältnis gesetzt und da ist eine Differenz pro Lehrling entstanden im Jahr von 8.000 bis 10.000 Mark im Schnitt. So, ich bin der Auffassung, dass ein Lehrling in der Landwirtschaft schon kostendeckend gearbeitet hat, wenn nicht noch mehr Nutzen gemacht hat. Ich bin der Meinung, dass das nur eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme der LBG war, um sich das Geld zu beschaffen. Im privaten Handwerk, Beispiel zu nennen, da musste ein privater Handwerker konnte einen Antrag Stellen auf Lehrlingsbeihilfe. Es waren 60 Mark im Monat. Da musste er aber seine Finanzen offen darlegen, dass er ganz knapp, ganz dünne bei Kasse ist, so um 2000 Mark, also an der roten Grenze. So, dann hat er die 60 Mark bekommen. Und sonst musste er sehen, wie er mit den Lehrlingen einig wird. Und zur Landwirtschaft will ich mal sagen, ist auch eine qualifizierte Arbeit. Ich bin auch in der Landwirtschaft aufgewachsen. Aber ich kann sagen, ein Lehrling, der die Fahrerlaubnis besitzt, wenn die Grünfutter gemacht haben, hat er genauso viel Hänger Grünfutter an Silo angefahren, wie einer, der 25 Jahre auf dem Traktor sitzt. Und genau dasselbe war auch im Melkstand. Wenn er nicht ganz blöde war, hat er genauso nach 14 Tagen die Kühe gemolken, wie einer, der das schon 25 Jahre macht, wenn der daneben steht. Da kann ich nicht so eine Rechnung aufmachen. Und ich persönlich lehne diese Zahlung ab. Die LWG brauchen die produktgebundenen Abgaben nicht mehr abzuführen und so weiter. Und ich in Ordnung. Das
lang. Dann mit den Herrn Bauer. Wer möchte zu dieser? Bitte, Frau Steine. Kommen Sie bitte vorne ins Mikrofon.
Und zwar betrifft das also die Finanzierung der Berufsausbildung in der Landwirtschaft. Das beruht auf einer gesetzlichen Grundlage vom 24.08.81, wonach die Landwirtschaft als, ich glaube, der einzige Volkswirtschaftszweig direkt vom Staat, was die Berufsausbildung anlangt, gestützt wird. Da gibt es Verfügungen und Mitteilungen und auch ein Normativ, wo die Summe pro Lehrling genau festgelegt ist. Errechnet wird normalerweise der Staatszuschuss aus der Differenz zwischen Kosten und Erlösen. Die Erlöse, das sind praktisch die sogenannten produktiven Lehrlingsleistungen. Es ist aber so, dass der Staatszuschuss schon immer gekürzt wurde und da gibt es ein Formblatt, das sogenannte BA001. Dort mussten die Betriebe das immer ganz genau planen und dann auch im Ist abrechnen, wie sich das verhält. Und sie haben nie mehr Zuschuss bekommen, als möglich war. Ich muss hier vielleicht auch noch sagen, dass das keine Sache der Landwirtschaft war, sondern der Berufsausbildung. Und diese Abteilung Berufsausbildung ist ja nicht mehr vorhanden hier jetzt im Landratsamt. Der Herr Unruh, der das gemacht hat, der ist ja jetzt nicht mehr da. Also es geht nicht unbedingt die Landwirtschaft an, die Gelder kommen von der Berufsausbildung. So, wir haben jetzt das noch einmal überprüft und kommen auf einen Zuschuss pro Lehrling von 600 Mark und die Lohnkosten für Lehrausbilder, für Lehrlingswohnheime, die gesamten Kosten und Prämiengelder für Lehrausbilder, also Löhne. Die sind fürs letzte Halbjahr ja bereits auch schon gezahlt, zumindest bis September. Und Lohnkosten, naja, das war eben so. Ich habe hier das auch nochmal detailliert aufgeschlüsselt. Wir haben auch schon versucht, dem Herrn Bauer das alles nochmal zu erläutern, aber er hat dazu eine so feste Meinung oder gefestigte Meinung und er hat sich das auch nicht erklären lassen. Ja, aber wahrscheinlich hat es nicht genützt. Wir haben uns bemüht, ich kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese BA001, da werden die Lehrlinge geplant im Durchschnitt, also Anzahl der Lehrlinge im Durchschnitt des Jahres, weil das weiß ja fast jeder, die Lehrlingsanzahlen, die ändern sich ja im Laufe des Jahres und da geht man vom Durchschnitt aus in der Planung. Und wir haben das auch noch einmal gemacht und es ist uns dabei gelungen, 15.000 Mark einzusparen. Gleichzeitig ist aber aufgetreten, dass der Kreisbetrieb für Landtechnik, die Landmaschinenschlosser, die normalerweise nicht über die Landwirtschaftsbetriebe finanziert werden, ausgebildet hat und da hat die alle in die LBG zurückgeschickt im zweiten Lehrjahr. Und die Ausbildung eines Landmaschinenschlossers, die ist sehr teuer, wenn man schon bedenkt, dass der Schweißerboss alleine 2000 Mark kostet. Und wie gesagt, wir hätten es gern, dass wir mit den 15.000 Mark, die wir auf der einen Seite in der Berufsausbildung einsparen können, dass man vielleicht die Betriebe, die jetzt diese Lehrlinge zurücknehmen müssen und versuchen müssen, die zum Facharbeiter zu führen, dass man die dort damit unterstützen könnten. Es handelt sich insgesamt um eine Summe von 130.000 Mark. Und es ist ja hier nochmal ganz genau aufgeschlüsselt. Das kann jeder einsehen, der das möchte.
Danke. Dann mit der Frau Riedel. Bitte, Herr Strobel.
Ich möchte hier in Anbetracht der Lehrstellensituation im Kreis mal darauf hinweisen, dass das Geld im Interesse der Lehrlinge, die jetzt in der Landwirtschaft untergebracht sind, doch ganz gut angelegt wäre, dass die Lehrstellen erhalten bleiben und dass wir heute einen Kompromiss eingehen und das für dieses Jahr bestätigen. Und dann muss das irgendwann mal neu festgelegt werden im nächsten Jahr, wie das weitergeht. Aber wenn diese Gelder gekürzt werden und die landwirtschaftlichen Betriebe sagen am Ende, na gut, dann bilden wir die Lehrlinge nicht aus. Ich glaube, da haben wir nichts gekönnt.
Ich komme mit den Herrn Strobel. Gibt es weitere Anfragen? Bitte, Herr Schmidt.
Meine Damen und Herren, ich habe also generell mal was zu der Lehrlingsausbildung in Zukunft in der sozialen Marktwirtschaft. Generell ist erforderlich, dass wir also Facharbeiter benötigen und dass weiter die Fachausbildung passieren muss, ob das in der Landwirtschaft ist, im Handwerk oder in der Industrie. Ich habe mich also selber mit der Sache beschäftigt, weil ich auch Lehrlinge habe und die Lehrlingsverträge abgeschlossen worden sind unter anderen Gesichtspunkten. Das hieß, dass unser früheres Kombinat die ganzen Kosten übernimmt für die Lehrlingsausbildung und wenn der Lehrling dann nach 2 Jahren ausgebildet ist, zurückkommt in unseren Betrieb. Wir haben also nichts damit zu tun gehabt. So nach der Reprivatisierung meines Unternehmens sagt das Kombinat, so du hast also 7.000 Mark pro Jahr zu zahlen. Der Lehrling, den kenne ich zwar, der hat noch keine Stunde im Betrieb gearbeitet, arbeitet also in der Zollenrother Möbel GmbH, bringt dort Leistung und ich soll das voll bezahlen. So generell habe ich mich erkundigt, auch bei bundesrepublikanischen Unternehmen, auch in der IHK in Nürnberg, wo also grundsätzlich ein Tenor ist in der Bundesrepublik und ein paar Tage sind ja nur noch Zeit, dann sind wir Bundesrepublik, dass grundsätzlich die Schulausbildung der Staat bezahlt. Und das wird wahrscheinlich bei uns auch so werden, dass auch von der Landwirtschaft her dass der Vaterstaat bezahlt. Oder gibt es wieder Sonderregelungen für die Landwirtschaft? Das entscheiden wir aber wahrscheinlich nicht. Wie die gesamte Ausbildung dann passiert im Handwerk und in der Industrie und welche Kosten das sind, ich glaube, das muss mit den Berufsschulen, die noch vorhanden sind, diesbezüglich verhandelt werden, so wie es in der Marktwirtschaft eigentlich Sitte ist. Dankeschön.
Ich komme mit den Herrn Schmidt. Gibt es weitere Anfragen? Bitte, Frau Riedel. Danke, Frau Riedel. Bitte, Herr Bauer.
Also ich möchte mich jetzt revanchieren. Ich habe die ganze Sache wieder um 1 Stunde verlängert mit meinen Ausführungen und ich möchte jetzt auch zu Ende bringen. Und zwar bitte ich Sie, die Kreistagsabgeordneten, den Beschluss zuzustimmen. Ne? Das ist erst einmal, müssen wir einfach machen. Gleichzeitig stelle ich aber die Forderung an die Dezernatsleiter, wenn wir schon zustimmen, dass sie bis Jahresende, am Jahresende, wenn sie ihren Abschluss gemacht haben, vor dem Kreistag jeder Dezernatsleiter nochmal erläutert, im Einzelnen, für was er das Geld ausgegeben hat. Und im neuen Jahr machen wir das ordentlich, dann stellen wir vorneweg den Plan auf und fragen, für was wir das Geld brauchen und danach setzen wir das zusammen. Und ansonsten danke ich Ihnen.
Danke, Herr Bauer. So, ich denke, wir kommen zum Abschluss. Gibt es noch weitere? Ich glaube, wir kommen zur Abstimmung für den Haushaltsplan des zweiten Halbjahres, zur Zustimmung. Ich bitte ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Stelle fest, keine. Einstimmig angenommen. Dankeschön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, zur ersten Lesung der Hauptsatzung. Bitte Herr Schädlich.
Verehrte Abgeordnete, neben unserer Geschäftsordnung, die wir am 26.07. dieses Jahres beschlossen und die im Allgemeinen den Ablauf unserer Kreistagssitzungen regelt, Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder und des Landrates festhält, Wahlabläufe fixiert und zum anderen auch die Verfahren in den Ausschüssen angibt, um nur einige davon zu nennen, bedarf es zur territorialen Bestimmung des Kreisgebietes, zur Bezeichnung, zur Klärung finanzieller Probleme des Kreistages, also eigentlich möchte ich sagen zur weiteren Fixierung der inneren Ordnung des Kreistages einer Hauptsatzung. Und diese Hauptsatzung liegt hier jetzt im Entwurf vor. Und ich möchte Ihnen das, was Ihnen also auch zugegangen ist, was Sie selbst bereits studieren konnten, im Einzelnen noch etwas näher erläutern. Die Ausarbeitung dieser Hauptsatzung nahm die Kollegin Herrmann von der Geschäftsstelle des Kreistages und ich vor. Dabei stützten wir uns auf folgende rechtliche Grundlagen. Rechtliche und gesetzliche Grundlagen. Vom Ministerium für regionale und kommunale Angelegenheiten wurde eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Orientierung für die Ausarbeitung von Hauptsatzungen vom Juni 1990. Das ist das erste gewesen. Zweitens stützten wir uns auf eine Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder der kommunalen Vertretungen vom 11.07.90, das war auch diese Anfrage, die also hier geklärt wird. Zum Dritten lag uns eine Hauptsatzung zur Orientierung vor vom Rhein-Sieg-Kreis. Wir haben also auch über unsere bisher noch nicht mehr, muss ich sagen, leider nicht, Gott sei Dank nicht mehr bestehende Grenze, hinübergeschaut und haben also auch dort mal versucht, eine solche Hauptsatzung zu bekommen. Und zum vierten Punkt stützten wir uns auf das Kommunalverfassungsgesetz vom 17.05.90. Dort ist das der Paragraph 5 Absatz 2 und das haben wir schließlich auch in der Hauptsatzung vorangestellt. Wir kommen dann zu dieser Hauptsatzung und ich habe Ihnen dabei auch gleich einige Korrekturen zu nennen. Der Paragraph 1, Name und Sitz, da ist wohl nichts weiter dazu hinzuzufügen. Das ist klar und deutlich ausgeführt. Lediglich in dem dritten Abschnitt, der Landkreis besteht seit, dann wollen Sie bitte die 76 ändern in 74, der Landkreis besteht bereits seit dem Jahre 1874. Wir haben da also Recherchen angestellt und haben uns in dieser Beziehung kundig gemacht. Zweitens, das Kreisgebiet. In diesem Paragraph 2 sind alle Gemeinden aufgeführt, die zu unserem Kreisgebiet, ich muss sagen, momentan gehören. Sie haben eine Vorlage, in dieser Vorlage, es ist die Vorlage 473, der Antrag 2, wenn Sie nachschauen wollen, dort haben weitere Gemeinden beantragt, zum Kreis Plauen in Zukunft zu gehören. Wir werden dann in diesem Punkt darüber befinden, und der Herr Landrat Röhn wird dazu weitere Ausführungen machen. Deshalb kann ich das hier wohl überblättern. Wenn Sie genau hinsehen, folgt plötzlich auf dem Paragraph 2 der Paragraph 4. Und zwar haben wir hier etwas ausgespart. Und zwar gehört eigentlich hier hinein der Paragraph 3, Dienstsiegel, Wappen und Flagge. Zu diesem Zeitpunkt, als wir diese Hauptsatzung aufstellten, waren darüber exakte Kenntnisse nicht vorhanden, sodass wir es also noch nicht hineinbringen konnten. Ich kann Ihnen dazu aber bereits Näheres sagen. Und zwar wird der Paragraph 3 Dienstsiegel dann in der zweiten Lesung oder in der Endfassung etwa so heißen können. Und zwar werden wir drei Unterabschnitte zu diesem Paragraph 3 machen. Und erstens zum Dienstsiegel. Der Landkreis Plauen führt das Siegel wieder ein, das bis 1964 gültig war. Zu diesem Zeitpunkt wurde dieses Siegel also abgelöst und durch ein anderes mit entsprechendem Emblem, das wir alle kennen, verziert. Das Siegel zeigt den sogenannten vogtländischen Löwen, der nach links blickt und in den erhobenen Tatzen ein Weberschiffchen hält. Sie werden vielleicht lachen darüber, aber es ist notwendig, das ganz exakt zu fixieren. Der Rand trägt die Inschrift Landratsamt Plauen, der Landrat. Das Siegel entspricht in Form und Größe dem dieser Hauptsatzung beigedruckten Siegel. Wir werden also hier drauf ein entsprechendes Siegel bringen. Sie kennen dieses Siegel alle bereits, denn den Abgeordneten ist ein Informationsblatt zugegangen. Und wenn Sie auf dieses Informationsblatt sehen, dann sehen Sie zwar nicht die exakte Größe des Siegels, sondern etwas verkleinert ist dieses Siegel dort aufgedruckt. Ich kann Ihnen weitere Hinweise zu diesem Siegel geben. Der Kreis Reichenbach interessiert sich für dieses Siegel ebenso. Ob das geschieht, das wissen wir also noch nicht, ob die eventuell das übernehmen. Zum Zweiten, Wappen. Wir haben hier drei Wappen, die also doch geschichtsträchtig sind, die wir uns aus dem Museum besorgt haben. Wir wissen noch nicht, welches dieser drei Wappen für unseren Landkreis in Zukunft das zutreffende sein wird. Und wir möchten Sie bitten, als Abgeordnete, sich in der Pause diese drei Wappen einmal zu betrachten. Dazu liegt eine entsprechende Liste aus und Sie sollten also dann das Wappen, das Ihnen besonders gefällt, auf dieser Liste durch Ihren Namen bekunden. Ich möchte Sie das aber bitten, in der Pause zu tun. Das wäre zweitens, es müssten also hier entsprechende Ausführungen noch zusätzlich gemacht werden. Drittens, eine Flagge. Die Farben des Vogtlandes sind bekanntlich gelb-schwarz, so ist es präzis. Und es wird auch eine Flagge entstehen, aber in diese Flagge hinein wird dann dieses entsprechende Wappen kommen. Also können wir hier auch noch nichts weiter aussagen. Damit kann ich diesen Punkt 2 zunächst mal abtun. Und wir kommen zum Punkt Römisch 2, zum Kreistag, um noch einiges zusätzlich festzuhalten. Paragraph 4, Mitglieder des Kreistages. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, das brauche ich Ihnen nicht vorzutragen und nicht zu erläutern. Paragraph 5, Ausschüsse des Kreistages. Hier ist ein Fehler enthalten und ich möchte Sie bitten, den Ausschuss Gesundheit, Soziales, Sport, dort Sport zu streichen und Jugend dorthin zu schreiben, denn so haben wir das am 21.06.90 hier in diesem Raum beschlossen. Der weitere Punkt 2 ist auch an sich klar. Wir gehen also hier nochmal auf unsere Geschäftsordnung ein, die jedem vorliegt, und wir wollen uns hier nicht wiederholen. Paragraph 6, die Punkte sind an sich auch klar. Sie können sich ja dann in der entsprechenden Aussprache dazu noch äußern. Ich glaube, und jetzt kommt ein ziemlich diffiziler Paragraph, der Paragraph 7. Und nun kommen wir zu dem, was vorhin bereits anklang. Es sind dort Diäten ausgewiesen. Diäten, das sind Entschädigungen in erster Linie, die also für die Kreistagsabgeordneten gezahlt werden sollen. Unter anderem, das werden wir im Weiteren dann auch noch darin festhalten, werden damit auch entsprechende Fahrtkosten bestritten werden müssen. Wie gesagt, uns lag hier ein entsprechender Vorschlag vor und wir haben aus diesem Vorschlag heraus nun das Folgende festgelegt. Dabei muss ich sagen, wurde der Herr Steinbach als Dezernatssitzender Finanzen dazu gerufen und das wurde bereits auch im Finanzausschuss behandelt. Wenn Sie also bitte lesen wollen, bei 2 wird es also interessant, die Aufwandsentschädigung wird gezahlt in Form einer monatlichen Pauschale von 40 D-Mark und 40 D-Mark Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, was jeweils zum Quartalsende gezahlt wird. Das nimmt sich sicher sehr bescheiden aus, aber Sie haben selbst diesen Finanzhaushalt vorhin mitgehört. Es ist also auch ein bescheidener Haushalt und wir müssen hier auch etwas mit dafür sorgen, Haus zu halten. Zusätzliche Entschädigungen. Der Vorsitzende des Kreistages erhält monatlich eine Entschädigung von 100 D-Mark, seine beiden Stellvertreter von 50 D-Mark. Die Ausschussvorsitzenden erhalten monatlich eine Entschädigung von 60 D-Mark. Der nachfolgende Paragraph entscheidet dann entsprechend Zuschüsse beim Zusammentreffen von Ämtern. Sie erkennen also, der Landrat erhält nur 50% davon, so ist das im Gesetz vorgesehen, ich muss das also so sagen. Die Stellvertreter 30% der entsprechenden Aufwandsentschädigung. Sie sind natürlich auch hauptamtlich tätig, das ist selbstverständlich, und so sagt das zumindest der entsprechende Gesetzentwurf. Im Abschnitt 2 möchte ich Sie bitten, etwas zu verändern. Und zwar dort steht, 25% oder 25 von 100 der Aufwandsentschädigung. Und das, was dahinter steht, Paragraph 7 und Paragraph 2, das entspricht nicht der Wahrheit. Sie müssten dann dorthin schreiben, nach Paragraph 7 Abschnitt 2. Wir beziehen uns nämlich auf diesen Paragraph 7 davor und auf den Abschnitt 2. Das ist also ein Tippfehler, der hier vorhanden ist. Dazu kann ich noch sagen, diese entsprechenden Zuwendungen, die Diäten also genannt, wir sagen schlicht und einfach Entschädigungen, mehr ist es ja nicht, die sind steuerfrei. Sie werden also dafür keine Steuer abzugeben haben. Die Aufwandsentschädigung werden rückwirkend ab dem 1. Juli 1990 gezahlt, denn erst im Juli ist das dazu erforderliche Gesetz erlassen worden. Also können wir uns eigentlich erst im Juli mit diesen Dingen beschäftigen. So. Ersatz bei Dienstausfall, um Gottes Willen, das ist ganz wichtig. Es ist nun doch möglich, dass der eine oder andere von uns bei seiner Tätigkeit hier im Kreistag einen gewissen Verdienstausfall nachweisen kann. Dieser Verdienstausfall muss aber von Ihnen nicht beantragt werden, sondern muss beantragt werden von dem, der Sie beschäftigt.